In unserer letzten Mitgliederversammlung, Gemeindestunde, wie auch immer, hat jemand den Wunsch geäußert, man könnte doch ab und zu mal über Ehe predigen. Mache ich heute. Bibeltext, Epheser 4, einige Auszüge. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Klasse Ehetext, ne? Lüge, Zorn. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Mit diesem Bibeltext möchte ich an einige Hinweise für eine gute Ehe erinnern. Sicher sind diese Hinweise nicht vollständig, vielleicht sind sie nicht neu für alle, aber vielleicht ein Hinweis zur weiteren Verbesserung. Ich möchte dich auch trösten, du musst keine schlechte Ehe haben, um von dieser Predigt was mitzubekommen zu können, denn diese Tipps, die sind teilweise auch für andere Beziehungen wertvoll. Du kannst sie üben, nützen, auch wenn du kein miserabler Ehepartner bist. Das erste, Stichwort Glauben. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. So Beziehungen, die es in der Welt gibt und die es in unserem Leben gibt und die wir leben, haben ja manchmal so verschiedene Schwerpunkte. Ein Schüler zum Lehrer hat schon wieder eine andere Beziehungsgrundlage wie ein Angestellter zum Chef oder vielleicht wie ein Sklave zu seinem Herrn, solange es diese noch gab, oder wie zwei Freunde. So sind manchmal verschiedene Schwerpunkte in Beziehungen. Der Lehrer und der Schüler, da ist so Wissen und Wissensvermittlung und Vorsprung im Wissen und in der Kenntnis, so die Grundlagen. Beim Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind Grundlagen, dass der Arbeitgeber gewisse Sachen anordnen darf und solche Sachen, dass er auch für Verantwortung trägt, für Aufträge und so weiter. Eltern, Kinder, das sind wieder andere Beziehungen da, auch natürliche familienbedingte und veranlagungsbedingte und ist ja alles nur so ein Beispiel. Aber es gibt die Beziehung zwischen Gott und den Menschen, haben wir uns da schon mal bewusst gemacht, da ist, was da so Grundlage oder Wichtiges ist. Gott legt Wert drauf, dass wir ihm glauben. Oder auch ein anderes Wort, dass wir ihm vertrauen. Die Beziehung zu unserem Gott ist wesentlich davon beeinflusst und steht wesentlich auf der Grundlage, dass wir Gott vertrauen, dass wir Gott glauben. Und zu Recht. Er ist ja ein Gott der Wahrheit. Der Wahrhaftige wird er genannt. Und ihm ist wichtig, dass es eine ehrliche Beziehung ist, eine wahrhaftige Beziehung, eine echte, eine aufrichtige. Und da gehört Glaube und Wahrheit dazu. Von unserer Seite sagt Gott, ich sage es euch jetzt mit eigenen Worten, ihr müsst mir nichts vorheucheln, ihr müsst nicht so tun, als ob alles in Ordnung wäre, wie wenn ihr die spitzen Leute seid, ich eure auch würdig wäre, sondern seid ehrlich. Seid ehrlich, bekennt die Sünde zum Beispiel und sagt nicht, wir haben keine Sünde, denn dann seid ihr Lügner und die Wahrheit ist nicht in euch. Seid ehrlich zu mir. Und Gott sagt, und Gott lässt uns wissen, dass er auch ehrlich zu uns ist. Er sagt uns die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Jesus sagt von sich selbst auch wieder, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also Wahrheit ist ein wesentliches Element und auf Wahrheit ist die angebrachte Reaktion Vertrauen, Glauben. Gott will unser Vertrauen und unseren Glauben und Gott will Wahrheit. Und diese Beziehung zwischen Gott und den Menschen, das ist ja legitim mit der Ehe zu vergleichen, das macht die Bibel auch. Im Epheserbrief spricht davon, dass Christus und die Gemeinde und so weiter, im Vergleich auch zum Teil auf die Ehe ist. Und so ist Glauben, Vertrauen, Wahrheit, Ehrlichkeit eine wichtige Grundlage für die Ehe. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Man kann mit dieser Tatsache, mit Glauben, mit Vertrauen und Wahrheit reden, verschiedene Fehler machen. Du kannst lügen. Das ist deine Sache. Du kannst es machen. Manch einer lügt vielleicht aus Bequemlichkeit, dann fragt die Frau oder der Partner nicht zu viel nach, wenn man gleich das Richtige sagt, das Richtige Falsche sagt, dann ist es uninteressant. Vielleicht. Kannst du machen, ist in deiner Verantwortung. Aber für eine gute Beziehung ist es wichtig, die Wahrheit zu reden, und wir wissen aus der Bibel, nicht nur zu reden, die Wahrheit auch zu leben. Du kannst heucheln, du kannst Dinge tun und täuschen, ohne dass du redest. Du kannst täuschen, auch ohne dass du direkt eine Lüge sagst. Das sind alles so Sachen, die sollten in unserem Herzen leben und Beachtung finden. Wenn du lügst, auf was weist es hin? Warum lügst du deinen Mann, deine Frau an? Solltest du mal drüber nachdenken. Ist es Oberflächlichkeit, Bequemlichkeit? Ist es Eitelkeit, dass du besser scheinen möchtest, anders scheinen möchtest? Ist es ein schlechtes Gewissen, weil du was verbergen willst? Wenn wir einander anlügen, dann ist das wahrscheinlich meistens oder fast immer ein Hinweis, dass was nicht stimmt. Und da sollten wir drüber nachdenken. Was bewirkt es, wenn du lügst? Du machst dich einsam, denn du bist Geheimnisträger dann. Ich darf ja nicht rauskommen, die Wahrheit. Du machst dich selber einsam. Wenn es dann rauskommt oder der andere spürt, wirkt es Misstrauen und einen schwierigen Umgang untereinander und vieles andere. Das eine ist, dass ich lüge, ist ein Fehler. Aber genauso ist auch, kann es auch ein Fehler sein, dass ich den anderen nicht glaube. Was? Kennt ihr das? Und da, das ist so ein Beispiel, ich glaube, da sind wir so ein bisschen drauf gekommen. Stellt euch vor, ihr habt einen Streit gehabt, ihr habt eine Differenz gehabt und jetzt redet ihr drüber, erregt noch. Und dann sagst du zu deinem Partner, das habe ich nicht so gemeint. Und sagt der andere, doch, das hast du so gemeint. Kennen wir die Situationen? Der Partner, und dann geht es darüber, habe ich das so gemeint, habe ich das nicht gemeint? Sind so in diesen Erregungszuständen oft solche Diskussionen? Und der andere hat keine Chance. Wenn du sagst, doch, das hast du so gemeint, dann kann der andere erklären und machen und tun. Wenn du ihm das nicht glaubst, hat er keine Chance, das richtig zu stellen. Du musst anfangen zu glauben. Du musst dich trainieren. Und wir haben uns dann gesagt, wir können nochmal nachfragen. Das habe ich nicht so gemeint. Dann kann der andere nochmal nachfragen, wie hast du es gemeint? Und dann müssen wir aber auch den anderen stehen lassen und sagen, das glaube ich ihm. Er will sich dann mit mir erklären und es ist mir eine Erklärung und es ist meine Chance, ihm eine Chance zu geben oder ihr eine Chance zu geben. Es ist meine Chance, eine Veränderung zu bekommen, eine Veränderung in die Situation reinzukommen, weil ich dann echt sage, ich kann mich ja getäuscht haben, ich habe das missverstanden oder es war auch missverständlich und jetzt erklärt sich der andere mir. Wir müssen dem anderen eine Chance geben, wenn er redet, ihm zu glauben. Wir sollten aber immer auch dieses vertrauenswürdig sein, weil wir Fundament gebaut haben, unserem Partner gegenüber, der Ehrlichkeit, und der andere weiß, er kann sich mir vertrauen. Wenn du dem anderen nicht glaubst, bewirkt der Stress. Du musst dir selber dann die Wahrheit rausfinden, wenn sie dir der andere nicht sagt. Wenn du denkst, der andere sagt dir nicht die Wahrheit, musst du es kontrollieren, musst du es prüfen, musst du dem nachgehen, das ist unnötiger Stress. Dem anderen nicht glauben kann sogar kann lieblos sein. Im 1. Korinther 13, Vers 7 steht ja dieser interessante Vers, wo es dann heißt, die Liebe glaubt alles. Also manche Leute sind ja vielleicht ganz stolz auf ihren kritischen Geist und auf ihre Überlegung, alles zu hinterfragen. Es ist nicht immer angebracht. Die Liebe kann sogar so sein, dass er eher mal von der anderen Seite kommt, dass er vielleicht zu gutgläubig ist. Kann auch eine Gefahr mal sein. Aber die Liebe glaubt alles. Die Liebe gibt dem anderen eine Chance, sich zu erklären. Die Liebe gibt dem anderen die Chance, dass ich ihn richtig sehe, dass er mir Dinge sagen kann und mir Dinge glaubhaft machen kann. Wenn der andere mir nicht glaubhaft machen kann, weil ich blockiert bin, dann ist eine Sperre zwischen uns. Wichtige Fakten entgehen mir, die ich vielleicht sonst nicht, die ich deswegen nicht erkenne, weil ich dem anderen nicht glaube. Aber besonders, wenn wir erregt sind, wenn diese kritischen Punkte, diese angespannten Situationen sind, lasst uns in Zukunft daran denken, dass wir den anderen glauben. Wir können ja nochmal nachfragen, sagen, habe ich dich jetzt richtig verstanden? Und dann glaub es auch, wenn es der andere dir sagt. Das blockiert sonst die Versöhnung. Das drückt aus, ich halte dich für einen Lügner. Und das sind alles keine guten Sachen. Nimm es nicht auf die leichte Schulter, sowohl wenn du sagst, ich lüge manchmal, Notlüge, Oberflächlichkeitslüge, nimm das nicht auf die leichte Schulter, das ist nicht gut für die Beziehung. Oder wenn du Schwierigkeiten hast, den anderen zu glauben, nimm es nicht auf die leichte Schulter. Geht es allein oder geht es mit deinem Partner nach? Was ist da los? Was war die Störung? Warum kam das so zustande? Wie können wir das wieder in Ordnung bringen? Wie können wir wieder auf eine Basis kommen, wo wir einander in Wahrheit begegnen und in Wahrheit auch glauben? Redet untereinander die Wahrheit, denn Wahrheit schafft Vertrauen, auch wenn ich merke, der andere redet die Wahrheit. Das ist natürlich vielleicht dann auch noch interessant. Wie gehe ich denn um, wenn der andere mir die Wahrheit sagt und sie mir mal nicht schmeckt? Wenn er mir aber sagt, was mir nicht gefällt oder was dem anderen peinlich ist oder was auch gar nicht schön ist und sehr diffizil vielleicht sein kann, sehr vielleicht sogar anrüchig. Hören, was der andere sagt und dann überlegen, bevor man falsch und übertrieben reagiert und den anderen dann einschüchtert und sagt, dann sage ich lieber nichts mehr. Wie wäre Jesus damit umgegangen? Jesus musste auch manchmal die Wahrheit hören von Dingen, die gar nicht schön waren. Denken wir, wie sie die Ehebrecherin zu ihm bringen. Was sagte? Verurteile ich dich? Hat dich niemand verurteilt? Verurteile ich dich auch nicht? Also wir sind herausgefordert, dem anderen auch einen Raum zu geben, zu helfen, die Wahrheit zu sagen, indem wir auch stets mit Barmherzigkeit und Weisheit und so weiter reagieren. Wir müssen uns doch nicht wundern, wenn unsere Kinder anlügen, wenn wir sie fertig machen, wenn wir total übertrieben reagieren, wenn sie uns was anvertrauen. Seid ehrlich voreinander, glaubt einander und lasst es dem anderen wissen, habe ich das so zusammenfassend geschrieben. Ein zweiter Hinweis der wertvoll sein kann und wertvoll ist für eine Ehe und Familie und für Beziehungen. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern das, was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es dem Hörern Gnade bringt. Ich sehe hier in dem Zorn ein Beispiel und in dem Umgang mit Zorn ein Beispiel für verschiedene Schwierigkeiten. Zorn. Hier wird das Beispiel Zorn genommen und uns deutlich gemacht, es muss Grenzen geben. Die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Manche Bereiche in unserer Ehe, in unserem Zusammenleben brauchen Grenzen. Unser Zorn zum Beispiel. Die Sonne gehe nicht über euren Zorn. Das ist vielleicht so ähnlich, wie wir lesen können, dass in Sprüche 8, Vers 29 wird es auch nochmal betont, auch, dass Gott dem Meer seine Schranke gesetzt hat, dass sie einen Befehl gegeben haben, dass sie diese Schranke nicht überschreiten. Das Meer darf nicht ausufern. Ausufern. Es darf seine Grenze nicht überschreiten. Gott hat das Wasser gesammelt und hat gesagt, da ist das Meer, da ist und so weiter. Und so müssen manche Elemente, manche Möglichkeiten, manche Gebiete in unserem Leben geregelt, begrenzt werden, damit es nicht ausübert. Wenn du einen Zorn, es gibt Momente, Menschen oder Veranlagungen, wenn der Zornig ist, sich nicht bremst, nicht aufhört, dann ufert es aus. Dann kriegt es eine Dynamik und wird immer schlimmer. Und hier sind verschiedene Gedanken zum Begrenzen dieses Zorns gesagt. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Manche übersetzen auch zürnet nicht, sündigt nicht. Oder wie wenn das zwei Sachen wären. Aber hier, diese Übersetzung lässt doch zu, es gibt ihn eben, den Zorn. Es gibt ihn in uns, dass wir zürnig sind. Aber sündigt nicht. Das lässt einen gewissen Spielraum für unsere Emotionen und Gemüter und wie wir eben reagieren, wenn was ist, wo unser Zorn weckt. Aber dann müssen wir wissen, Zorn ist, aha, sei vorsichtig, sündige nicht. Dann geht es weiter. Die Sonne geht nicht unter über euren Zorn. Es ist eine gute Regel, vielleicht für viele Ehen, zu sagen, wenn wir schon Streit hatten, wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn wir Ärger haben, dann reden wir, bevor wir schlafen. Und wenn es nachts um 12 ist und um 1, geredet und geredet, bis wieder, wenn beide willig sind, eine gewisse Ruhe, ein Frieden reinkommt. Das kann das eine sein, so eine äußere Regel. Wir gehen nicht mit Groll, mit unbearbeiteten Groll und Zorn aufeinander ins Bett und schlafen dann und so weiter. Manchmal ist es aber auch, sagt uns die Erfahrung, gut, vielleicht gerade, wenn man so erzürnt ist, nicht jetzt miteinander zu reden, sondern zu sagen, jetzt gehe ich erst einmal in den Garten und grabe ein Beet um oder mache einen Baum um und hacke Grundholz. Wir merken manchmal, da geht so ein bisschen die Spannung aus und man kann auf einmal wieder ganz anders reden. Ich glaube, das ist kein Widerspruch zu diesem biblischen Anordnung, die Sonne gehe nicht unter eurem Zorn. Es kann für mich, denke ich, auch heißen, die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Es darf nicht dunkel werden mit eurem Zorn. Wenn wir den Zorn nicht rechtzeitig bearbeiten, wenn wir ihn laufen lassen, kann es finster werden. Kann es finster in unserem Herzen werden, kann es finster in unserer Beziehung werden. Wir müssen darauf achten, dass es nicht finster wird. Die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Passt auf, wenn ihr schon zürnt, dass ihr das wieder in den Griff kriegt, dass ihr das bearbeitet, dass ihr das ablegen könnt, dass ihr das bereinigen könnt, dass ihr euren Frieden wiederfindet, damit es nicht dunkel wird in eurer Beziehung. Unbearbeiteter Zorn, ungeklärter Zorn kann die Beziehung verdunkeln. Wir können mit Worten den Zorn zur Sünde führen, indem wir eskalieren mit unseren Worten, indem wir Schimpfworte gebrauchen, wie es dann heißt, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Gerade wenn wir zornig sind, lasst uns aufpassen, was wir sagen. Auf einmal hören wir uns vielleicht Schimpfworte sagen, Bezeichnungen für den Nächsten sagen, die wir sonst nicht verwenden. Da lasst uns vorsichtig sein. Lasst uns sagen, wir begrenzen uns. Auch wenn es noch so gerechtfertigt ist, wie wir meinen, mal sowas zu sagen, passt auf, setzt eine Grenze und sagt bis hierher und nicht weiter und dann bearbeiten wir das auch wieder. Ich kann mit Worten die Grenze überschreiten, ich kann mit Taten die Grenze überschreiten, wenn ich mich nicht im Griff habe. So lasst uns das, oder so ist es vielleicht für uns wertvoll und für dich wertvoll und für mich wertvoll, solche Regeln in unseren Beziehungen zu setzen, bis hierher nicht weiter. Lass ab vom Streit, ehe er losbricht, heißt es mal in den Sprüchen. Ich glaube, hier ist nicht das Auseinandersetzen gemeint über einen Streitpunkt, sondern bevor ein Streit eskaliert. Es gibt, so sagen, glaube ich, auch die Psychologen, und es gibt, denke ich, Bücher, ich denke, ich habe da auch gelesen davon, Punkte in einem Streit, die nennt man, das ist, da ist der Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt dann hinterher. Wenn du diesen Streit nicht vorher klärst, dann kommt ein Punkt, da ist der so verfestigt und da ist der so in dir drinnen, dann willst du nicht mehr die Versöhnung, sondern du willst nur noch Recht haben. Dann gibt es Punkte, wo wir aufpassen müssen und sagen, bis hierher und nicht weiter und jetzt suchen wir Gott miteinander, jetzt suchen wir einander und jetzt klären wir das. Und wenn es heißt, die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn, dann kann es sein, dass es für dich und für den einen heißt, wir klären das, bevor wir schlafen. Kann aber auch sein, dass es heißt, wir passen auf, damit wir wirklich die Kurve kriegen, damit nicht die Stimmung, unser Herz vergiftet werden durch diesen Zorn, sondern dass dieser Zorn bearbeitet ist, vergeben ist und wieder wir Frieden haben. Wir lassen den Zorn, die Wut nicht eskalieren. Wenn schon Streit, dann reden wir anständig. Wir klären Dinge, bevor sie unser Herz, unsere Seele verdunkeln. Wir setzen unseren Reden Grenzen in den Ausdrucksweise und so weiter. Kann auch sein, dass es andere Abmachungen noch braucht mit dem Partner. Vielleicht braucht die eine Beziehung die Abmachung, wenn wir gestritten haben, dann geht keiner von uns und setzt sich ins Auto und fährt durch die Gegend. Vielleicht unbedacht, erregt. Vielleicht ist das eine Regel, damit auch der andere nicht in Sorge sein muss. Was ist jetzt mit dem? Was macht der jetzt? Einfach so als eine Regel, als Vorkehrung, als faire Vorkehrung im Vornherein, um den anderen nicht zu belasten und um mich selber nicht in Gefahr zu bringen. Vielleicht braucht das ein anderes Ehepaar klare Regeln, wie sie mit Geld umgehen, wie der Einzelne mit Geld umgeht, weil das immer wieder zu Streit führt. Der eine macht so, der andere macht so. Kann es notwendig sein, Grenzen zu setzen. Eine Option. Ganz wichtig und wertvoll, dass man sich sagt, es gibt auch eine Grenze. Trennung gibt es nicht bei uns. Punkt. Und es kann dahin führen, dass man sagt, es ist zwar, jetzt würde ich mich trennen, jetzt würde ich mich scheiden. Aber das habe ich versprochen und dafür habe ich die Ehe geschlossen, das machen wir. Und wenn du diese Perspektive hast, mal ganz praktisch, und du sagst, mit dem muss ich jetzt zusammenbleiben, mit der muss ich jetzt zusammenbleiben, die Ehe muss ich aushalten, bis ich 80 Jahre bin, dann ist es schon Motivation, dran zu arbeiten. Besser, wie wenn man sagt, naja, wenn es nicht klappt, dann gehe ich halt auseinander. Der sagt, ich bleibe, der hat die bessere Motivation. Und diese Motivation, die braucht es oft in einer Ehe. Du musst manchmal tief graben. Du musst manchmal hart dran arbeiten. Sagen, da bleibe ich dran, das gebe ich nicht auf, weil es keine Alternative gibt. Das setzt Grenzen für den Ernstfall. Drittens, Hoffnung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander gleich, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das sind, wenn man so will, fast zwei Lebenshaltungen hier beschrieben. Die eine geprägt von Bitterkeit, Wut und Zorn und mit solchen Reaktionen, mit Reaktionen der Bitterkeit, mit Reaktionen des Zorns auf gewisse Umstände oder auch auf gewisse Eigenarten des anderen. Die andere Lebenshaltung, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig. Vergebt einander. Welche Lebenshaltung lebe ich in meiner Beziehung, in meiner Freundschaft, in meiner Partnerschaft? Überall nur das Haar in der Suppe sehen? Oder die vielen weichgekochten Karotten, die doch in der Suppe besser nicht wären? Wie du meinst, wie ich meine. Oder, klasse, Teller voller Suppe, sagenhaft mit Rindfleisch drinnen. Zwei so Haltungen, seid so oder seid so. Seid nicht von Bitterkeit und Wut und Zorn bestimmt und alles mit dieser Brille zu sehen. Reagiert nicht immer so. Ihr seid nicht gezwungen, immer so zu reagieren, sondern reagiert anders. Und noch erst recht dazu, dass ihr ja wisst, wir haben noch was anderes. Wir haben auch Christus, wir haben Jesus. Wir haben etwas anderes in unserem Leben noch, was sowieso besser ist als alles. Christus ist unsere Hoffnung und das aus Gnade. Und wenn Christus unsere Hoffnung ist aus Gnade, dann dürfen auch wir in unserem Leben Gnade leben und dabei hoffen. Die Hoffnung lässt nicht zuschande werden, heißt es mal in der Bibel. Der Volksmund sagt, die Hoffnung stirbt als letztes. Mit anderen Worten, die Hoffnung gibt dir Energie auszuhalten. Die Hoffnung gibt dir Energie dran zu bleiben. Vielleicht noch einen schweren Weg zu gehen, weil du hoffst, dann wird's gut. Und ich glaube, wir sollten in unseren Ehen solche Hoffnung nicht, die ständig strahlt und begeistert ist und ausflippt, weil es jetzt bald Weihnachten ist und Ostern zusammen und alle Kritiker getilgt und alle Lotterien gewonnen. Eine Hoffnung, die sagt, ich habe noch was, ich hoffe auf den Herrn. Und eine Hoffnung, die sagt, und trotzdem gebe ich nicht auf. Du kannst in deiner Ehe 1000 Mal neu beginnen, aber darfst kein Mal aufhören. Und das ist Hoffnung. Auch wenn ich gestern Abend vielleicht noch den Streit hatte und die Perspektive und weiß nicht recht, wie es weitergehen soll. Nicht das Ende, aber morgen früh ein neuer Anfang. Und wenn es 1000 Mal ist, gib nicht auf. Hoffnung heißt nicht aufgeben. Gottes Gnade ist jeden Morgen neu und so sollten wir auch einander jeden Morgen neu sein. In der Gnade. Jeden Morgen neu mit Gnade, mit Gunst, mit all diesen Geschenken und dieser Einstellung, der positiven Einstellung und Zuversicht aufwachen und begegnen. Hör nicht auf, deinem Partner Gnade zu leben, deinem Partner in Gnade zu sehen, in Gnade zu geben. Verbring nicht die Zeit mit dem negativen Nachdenken über deinen Partner, um vielleicht in der nächsten Diskussion wieder einen Punkt zu haben, den du mit einbringen kannst. Unsere Gespräche laufen jetzt oft so ab, wenn der eine redet, hört der andere zu. Wenn der eine redet, überlegt sich der andere, was er als nächstes noch sagen kann. Und oft nicht, um darauf einzugehen, sondern um sich zu rechtfertigen. Da müssen wir aufpassen. Wenn wir reden, dann müssen wir hören. Und wenn wir jeden Morgen mit Gnade einander begegnen wollen, dann ist es gut, einen Tipp wahrzunehmen. Philipper 4, Vers 8. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Denkt dem Positiven nach, denkt dem Guten nach. Macht euch bewusst am anderen, was gut, was richtig ist, was schön ist. Nicht ständig an das eine denken, ach, das gefällt mir nicht, das möchte ich nicht, das mag ich nicht. Auch hier müssen wir manchmal Grenzen setzen, wenn so Schwierigkeiten manchmal kommen, sich Dinge einschleichen wollen, dann hängen wir an diesen Gedanken fest. Dann müssen wir manchmal sagen, stopp jetzt, diesen Gedanken gebe ich kein Futter mehr. Diesen Gedanken, der darf nicht weiter wachsen. Ich denke jetzt an andere Dinge. Ich lasse es nicht zu, dass dieser Gedanke mir immer mehr das Gefühl der Sympathie raubt. Ich lasse das nicht zu, sondern ich stoppe diese Gedanken. Und übrigens, Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Und ich glaube, das heißt nicht nur, dass ich darüber nachdenken soll, dass ich das so bin, sondern dass ich darüber nachdenke, dass ich darauf denke, darauf schaue, dass auch diese Dinge im anderen zu sehen. Den Reichtum der Schönheit des anderen zu sehen und nicht die Dinge, die es gibt, die unsympathisch sein können, auch am anderen. Und hier heißt es Gnade, Gnade leben, jeden Morgen neu und nicht festbeißen in den Dingen, die mir nicht gefallen, sondern kosten und sehen, wie freundlich und wie schön der Rest ist. Einige praktische Dinge. Lasst sie uns üben mit der Wahrheit, mit dem Glauben, mit den Grenzen, mit der Hoffnung. Und der Herr gebe uns Erinnerung in den richtigen Situationen. Und der Herr kann uns auch von Dingen heilen, wo wir uns festgebissen haben, vielleicht in Bitterkeit oder vielleicht in Misstrauen, weil wir vielleicht auch enttäuscht worden sind und jetzt schwer tun, unserem Partner zu vertrauen oder zu glauben. Der Herr kann, wenn wir sie mit ihm bearbeiten, auch Veränderung schenken. Und so bete ich jetzt noch und dann. Ja, Vater, wir danken dir für unsere Freundschaften, Beziehungen, Partnerschaften und auch unsere Ehen. Für alles, was du hineingelegt hast, für alle Gute, was wir voneinander haben, Freude, was wir aneinander haben, und doch ist es auch manchmal angegriffen und soll untergraben werden. Wir bitten dich, gib uns Weisheit, Dinge zu erkennen, Herr, Dinge zu bearbeiten, Dinge zu verändern, mit dir und deinem Leben und mit deinem Geist das anzugehen, was nicht stimmt, und uns dessen zu freuen, was du uns geschenkt hast.